D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Das wird eine interessante Sendung heute. Ich bin froh, dass ich nicht ganz alleine bin, sondern Anna Wollner bei mir ist. Um euch kurz aufzuklären, was hier passiert ist. Der Sendungsrechner in Berlin, aus dem ich euch die Musik spielen würde, der ist abgekackt und zwar so, dass wir das jetzt auch auf die Schnelle nicht repariert kriegen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen eine Blindflugsendung machen. Das heißt, ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen durchaus aus Berlin. Die Musik, die ihr hört, kommt allerdings dankenswerterweise von den Kollegen in Köln. Das heißt, es wird ein bisschen hin und her gehen heute Abend. Ich hoffe, ihr seid uns trotzdem gewogen und bleibt dabei. Anna, wir hatten losgelegt mit Nightcrawler, was ein fantastischer Film ist. Insofern waren wir uns einig. Vielleicht würdest du nochmal kurz zusammenfassen, was ich vorhin in der Panik versucht habe, zusammenzutragen.
Also Jake Gyllenhaal, der spielt einen Stringer oder auch Nightcrawler. Und das ist halt so ein Typ, der nachts unterwegs ist mit seinem Van, Polizeifunk abhört und mit der Kamera dann möglichst schnell an Unfallorte, Tatorte oder andere Katastrophen rast, um ja Unfallbilder fürs Fernsehen zu schießen. Und das Besondere an dieser Figur, die Jake Gyllenhaal hier spielt, der ist eigentlich ein absoluter Psychopath, skrupellos, ist immer einen Schritt weiter als seine Kollegen und legt auch unterwegs jegliche Moral ab fürs beste Bild. Also er ist eigentlich so ein richtig Getriebener, ein Anti-Held, hat mich so ein bisschen erinnert an so ein eine introvertierte Version von Robert De Niro's Taxi Driver, aber auch noch gepaart mit Christian Bale in American Psycho. Also tatsächlich so eine Rolle, dass ich am Ende aus dem Kino kam und dachte, ich habe das erste Mal in meinem Leben Angst vor Jake Gyllenhaal.
Das ging mir tatsächlich ganz genauso, weil er diese Manie, die ihn treibt, er will das ja unbedingt, diesen Job auch perfekt umsetzen, diese Manie wahnsinnig gut im Griff hat über die gesamte Zeit des Films. Er macht natürlich auch, also Jake Gyllenhaal jetzt, so ein bisschen auf Matthew McConaughey, könnte man sagen. Dem hat ja nun das wahnsinnige Abnehmen für seine Rolle in Dallas Buyers Club einen Oscar gebracht. Und ja nun hat auch Jake Gyllenhaal für diese Rolle wahnsinnig viel abgenommen. Wie hat er das gemacht?
Er hat, das fand ich das Erstaunliche daran, jetzt nicht irgendwie so eine Hähnchendiät gemacht oder ganz viel Workout gemacht, wie andere ja auch
vor allem Hähnchendiät.
Superhelden das machen für ihr Workout, beziehungsweise um in Shape zu kommen für die Rolle. Ja. Er ist unglaublich viel gelaufen, hat sich aber nicht einfach nur so die Jogginghose an und die Joggingschuhe angezogen und ist mal einmal kurz im Block oder durch die Hollywood Hills gejoggt. Er ist tatsächlich zu den Dreharbeiten gelaufen und das mehrere Meilen jeden Abend und jeden Morgen.
I tried to kind of mimic the life of a coyote, you know, that was my, and I would run, you know, I'd run and run, you know, like 8-15 miles a day. Oh. I'd run to set. We shot a lot of the movie, you know, in the Valley and in, you know, Silver Lake, Echo Park in LA, sometimes in Santa Monica, but most of the time, you know, I'd finish work and I'd just run, you know. Or I would, before starting work, I'd run to work. So like 7 in the morning after working, I'd go do that. Or on the way back, I would run, you know.
Das klingt ein bisschen gelangweilt, aber so ist Jake Gyllenhaal einfach mal. Und man hört so ein bisschen in den Untertönen oder Zwischentönen raus, es geht ihm gar nicht so sehr ums Wie hat er abgenommen, sondern vor allem, warum hat er abgenommen?
Wichtige Frage, denn in Dallas Buyers Club, um bei dem Vergleich zu bleiben, für Matthew McConaughey war es klar, er hat einen AIDS-Kranken gespielt, er musste sozusagen das Gewicht reduzieren. Für so einen Paparazzi, der nachts Tatorte fotografiert, wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen. Warum also hat er abgenommen?
Um es kurz zu fassen, weil es einfach richtig gut zur Rolle passt.
There are two scenes in the movie, or the two scenes in the script that are not in the movie. And one of them was one of the first scenes in the film, which is he's ordering food and he keeps asking about how much an extra thing is on a burger, like the cheese, oh, it's 25 cents extra, or how much is more, this and that. And he's like, oh, I'll just have a plain burger and just some ice water, because it's all he can afford, you know. Where he really struggled with, like, being hungry. And so I started to think, well, figuratively, he's really hungry too, you know, hungry for success, and he's so ambitious and just hungry to sort of like eat people up, you know what I mean? He finds these desperate characters and he kind of eats them up like scraps, like a coyote.
Ja, dieses Motiv des Kojoten, das zieht sich durch den ganzen Film, dieses Getriebene, dieses Herumschauende, Suchende nach dem Wittern neuer Fährten, und das sind halt nicht nur seine eingefallenen Augen, sondern ja eben auch seine Motivation.
Auch sehr rastlos dabei die ganze Zeit. Gyllenhaal hat letztes Jahr in einem ähnlichen Film die Hauptrolle gespielt, in End of Watch, zusammen mit Michael Peña als Cop in L.A. nachts unterwegs. Deshalb nur ähnlich, weil er im Endeffekt die andere Seite gespielt hat in dem Film. Dieser Perspektivwechsel, hat er davon irgendwie profitieren können?
Na, profitieren nicht unbedingt, wobei er in Vorbereitung zu End of Watch auch monatelang nachts mit Polizisten unterwegs war auf den Straßen von L.A., um einfach dieses raue Pflaster einzuatmen.
Ja.
Da sind ihm dann auch tatsächlich das erste Mal Stringer begegnet.
It was fascinating because when you're sitting in a police car, for instance, you know, or you're driving around, you have one radio and one set of codes and that's how they communicate. But these guys, it's like they have 15 scanners in their car. They're constantly seeking on it and there's different volume levels all the time. And their ability to kind of use their senses, and this is why the coyote thing was such a inspiration to me, was because they're like, you watch them and they're like, the sense of hearing, and then ultimately, for instance, like the sense of smell, sense of sight, like all those things. You listen to a scanner and like San Bernardino Fire Department's going off, and then LAPD is going off, and then LA Fire Department's going off, then Inglewood PD is going off, and they're like, Inglewood PD, oh yeah, there's a structure fire over here, but it's in a building, it's nighttime, no one's gonna be there, it's fine. For me, it was the listening to 15 different things all at once. And then also really the sense of competition, you know, that they have a real sense of competition.
Ja, also es ist in dieser Wettbewerb insofern, als dass es wirklich immer darum immer geht, auch schneller zu sein als die anderen und in seinem Fall eben nicht nur schneller, sondern ja, vor allem auch skrupelloser.
Ja, es ist ein Geschäft, ne? Und wer als erster sozusagen die härteste Nachricht mitbringt, der verkauft am Ende. Du hast Jake Gyllenhaal im September getroffen beim Filmfestival in Toronto. Wie war er da drauf? War er noch immer so dünn? Hat es ihm gefallen? Und er hat es einfach gleich beibehalten? Ich meine, es sind natürlich intensive Dreharbeiten. Wie so eine Rolle wie Lou, den er in dem Film spielt, wieder abzulegen, ist ja auch nicht ganz so einfach.
Nee, also er sah schon wieder normal aus, er hatte schon auch andere Filme wieder gedreht, aber bei ihm habe ich wirklich immer das Gefühl, Jake Gyllenhaal, der läuft vor irgendwas weg. Also der hat ja nie frei, der hat in den letzten Monaten einen Film nach dem anderen rausgehauen, seit Nightcrawler schon wieder zweimal vor der Kamera gestanden, einmal so ein Mount Everest-Film und einen Boxfilm, wo er wirklich von den Dreharbeiten von Nightcrawler eine Woche später ans nächste Set ist und auf einmal einen Boxer gespielt hat, also wieder so eine relativ körperliche Rolle gehabt. Im Moment, da dreht er mit Prisoner und Enemy-Regisseur Denis Villeneuve und er sagt auch selbst, gesund ist das, was er da macht, eigentlich nicht.
It takes a while to get out of that mindset, you know. Just chemically even, sometimes, you know, with a character like this, we're up all night, you know, tensely moving. Like I told you, I was running 15 miles a day and, you know, I was not eating and not sleeping, and you know, just that transition takes a while. You know, anybody who works night shifts or anybody who hasn't gotten, who's been up all night one night, knows that feeling of it takes 2 or 3 days to get out of that. So just that thing takes a while. But then when you're saying lines like, you know, you memorize them and they're your orthodoxy. I'm looking for a job and I made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Am I a hard worker? I set high goals and I've been told that I'm persistent. I'm not fooling myself, sir. I've been raised with a self-esteem movement so popular in schools they used to expect my needs to be considered. Those things don't ever go away. They don't ever go away. And they're always with me. So there's part of me that's like, you know, with the amount that I want to give to something, I ask myself, like, are you ready to do this? Because it'll be with you always.
Macht einem ein bisschen Angst.
Ja, ich finde das unglaublich. Der hat wirklich noch dieses ganze Drehbuch im Kopf, also diese Dialogzeilen, die er da sagt, die haben ihn nicht mehr losgelassen. Das ist wirklich fast schon so ein bisschen Aufopferung für die Rolle. Wobei es auch ein Stück weit daran liegt, er hat wirklich das ganze Drehbuch auswendig gelernt, weil die, als sie nachts in L.A. gedreht haben, nie wirklich wussten, was drehen wir heute. Er hatte also nie wirklich Zeit oder wusste nicht, okay, wir drehen heute Szene 1, 7 und 18 und die Texte kann er. Die mussten sich so ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen, waren ein relativ kleines Team, also so ein bisschen Guerilla-mäßig auch in L.A. unterwegs und deswegen kann er das noch alles und er hat ja in dieser Rolle auch so einen unglaublichen Duktus, also dieses fast schon monotone, gelangweilte, ja, soziopathmäßige, wie er auch spricht und das ist für mich, hat er sich mit dieser Rolle im Oscar-Rennen dieses Jahr relativ weit nach vorne katapultiert, auch wenn die Konkurrenz natürlich groß ist, aber eine Nominierung hätte er für mich in Nightcrawler also auf jeden Fall verdient.
Kann ich nur genauso unterschreiben, sehe ich ganz genauso wie du. Wir haben 4 Daumen zur Verfügung, sie gehen alle 4 hoch, oder, für diesen Film?
Unbedingt, ja.
Ja, finde ich schon, keine Frage, gerade wo du sagst, diese Monotonie. Es gibt da ganz fantastische Szenen im Film, die er zusammen mit Rene Russo hat. Die spielt nämlich quasi seine Chefin, also die Nachrichtenchefin bei dem Sender, den er dann beliefert, mit den Dingen, die er in der Nacht gedreht hat. Unfälle, Überfälle, mehr müssen wir gar nicht verraten zu dem Film. Ist eine klare Empfehlung, reinzugehen, ab Donnerstag für euch im Kino. Nightcrawler mit einem großartigen Jake Gyllenhaal, der mit Sicherheit eine Oscar-Nominierung für diese Rolle kriegen wird. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ihr habt was zu tun am Donnerstag, nämlich in diesen Film reinzugehen. Vielen Dank dir, Anna.
Gern geschehen.
Dass du es auf dich genommen hast, die weite Reise nach Toronto anzutreten, um Jake Gyllenhaal für uns zu treffen.
Hey, gib mir auch eine. Ich rauch jetzt auch, na los.
Es ist Zeit, dass du wieder aufhörst. An meinem Geburtstag werde ich auch aufhören.
Fuck you.
Nein, 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 Steve, ich sag dir was, okay? Ich stell ein paar Regeln auf. Wenn du bei deiner Mutter wohnst und keinen Ärger willst, musst du deiner Mutter helfen. Und das beginnt mit gegenseitigem Respekt. Ich will kein Fuck you mehr hören, klar? Kein Fuck you mehr, kapiert?
Das ist doch eine klare Ansage von einer Mutter an ihren Sohn. Und damit kommen wir zu einem Film, der am Donnerstag startet, der mir so sehr am Herzen liegt, dass es mir nämlich genau das ist, eine Herzensangelegenheit, ihn euch wiederum nahezulegen. Es war ganz schön viel Herz und ganz schön viel Legen in einem Satz. Steve ist 15 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter alleine, allerdings auch erst seit ganz kurzem, denn die Mutter hat Steve gerade aus dem Heim geholt. Steve hat eine ziemlich schwere Form von ADHS, ist wahnsinnig aggressiv dabei und das nicht nur gegenüber seiner Mutter, sondern gegenüber jedem Menschen, der ihn auch nur irgendwie im Ansatz reizt. Die Mutter war lange Zeit mit dem Sohn überhaupt nicht zurechtgekommen. Der hat also so eine permanente Zuhause-Heim-Geschichte hinter sich. Jetzt zu Beginn des Films holt sie ihn gerade wieder aus dem Heim, 15 Jahre alt, um dieser Zusammenleben Lebenssituation zwischen Mutter und Sohn nochmal eine Chance zu geben. Mommy heißt auch der Film und ist das neueste Werk, jüngste Werk vom kanadischen Regie-Wunderkind Xavier Dolan. Das ist Arthouse-Kino, trotzdem hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal einen Film von ihm gesehen, beispielsweise Lawrence Anyways oder auch I Killed My Mother. 2 der insgesamt 6 Filme, die der jetzt schon gemacht hat. Regie-Wunderkind deshalb, weil Xavier Dolan gerade mal 25 Jahre alt ist und schon 6 Spielfilme gedreht hat. Er ist so eine Art Shootingstar der Arthouse-Szene, macht sehr, sehr experimentelle Filme, sowohl was die Bilder angeht, als auch was die Geschichten angeht. Sehr, sehr provokativ, so jetzt auch in Mami wieder, denn wir merken schon nach relativ kurzer Zeit in diesem Film, dass es zwischen Mutter und Sohn zwar das Bemühen gibt, miteinander klarzukommen, aber dass bei dem kleinsten auftretenden Konflikt sofort ein Brandherd sich ausbreitet, der kaum noch zu kontrollieren ist.
Ey, du stirbst schon nicht davon. Das dauert vielleicht 2-3 Stunden länger nicht.
So eine Scheiße.
Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Scheiße. Hör auf mit deinem blöden Fluch. Ich hab dich nur zu voll von dieser Sprache.
Lass mich.
Okay, wir hinterlassen deinen guten Eindruck. Klar,
kann ich dich mal so packen? Gefällt dir das? Huh? Du bist so blöd, um zu sehen, dass uns gar nicht helfen will. Er will dich nur fehlen. Hey.
Also man sieht sofort, in dieser Mutter-Sohn-Beziehung stimmt gar nichts. Die Mutter ist komplett überfordert mit den Wutausbrüchen ihres Sohnes und reagiert auf diese Gewaltausbrüche ihrerseits auch wieder mit Gewalt. Es kommt regelmäßig zu eskalierenden Situationen. Es ändert sich ein bisschen, als die Nachbarin ins Spiel kommt, die sich mit der Mutter anfreundet. Mutter und Sohn sind nämlich gerade frisch umgezogen. Immer da, wo sie längere Zeit gewohnt haben, können sie nicht länger wohnen, weil es mit Steve wahnsinnigen Ärger gibt in der Schule, in der Nachbarschaft. Und da, wo sie jetzt wohnen, gibt es, wie gesagt, eine Nachbarin, die sich der beiden ein bisschen annimmt und es tatsächlich auch schafft, ein klein bisschen Ruhe in diese Situation zu bringen. Aber auch da werden wir merken, auf kurz oder lang, es ist nicht von allzu großer Dauer. Was hat Xavier Dolan gemacht, außer einfach nur einen Film zu drehen? Er hat meiner Ansicht nach eine Komposition geschaffen, die von vorne bis hinten durchgängig stimmig ist. Und das macht diesen Film so toll. Er beginnt in einem ganz ungewohnten Bildformat für uns, nämlich beinahe hochkant. Es sieht fast ein bisschen bisschen aus, als hätte er die ersten Szenen des Films mit einem aufrecht stehenden Handy gefilmt. Also in diesem, ich nenne es jetzt mal iPhone-Format so ungefähr. Ganz interessant, warum er das macht. Das löst sich im Laufe des Films auf. Ich werde es natürlich nicht verraten, sonst geht was Wichtiges am Film verloren. Es ist also das Bildformat, das anfangs eine gewisse Enge ausstrahlt durch dieses ungewohnte Breiten- und Höhenverhältnis. Dann arbeitet Xavier Dolan mit wirklich tollen Bildern, die er ineinander fügt, gerade was so Licht und Schatten angeht, was Szenen am Tag und in der Nacht angeht. Das sind tolle Überblendungen und was auch großartig ist und wirklich fantastisch gelungen ist, eins der schwierigsten Dinge beim Film überhaupt, die perfekte Filmmusik unter die Bilder zu legen. Das gelingt ihm hier, wie ich es kaum bisher in irgendeinem Film vorher gesehen habe. Beispielhaft wäre da eine Szene von der angesprochenen Nachbarin, die zusammen mit Mutter und Sohn in der Küche steht und es läuft Musik nebenbei und für einen Augenblick scheint sich alles zu entspannen, denn die drei fangen erst an, mit dem Lied im Radio mitzusingen und dann auch zu tanzen. On ne change pas, on ne cache que l'instant du soir. Und dieser Moment, wenn der Song dann so aufgeht und man die Szene dazu sieht, die sich in dieser Küche abspielt, das ist wirklich ganz, ganz große Filmkunst. Sicherlich sind die Filme von Xavier Dolan nicht jedermanns Sache. Ich selbst bin, gebe ich gerne zu, auch nicht der allergrößte Arthouse-Fan. Also längst nicht alles, was in dem Segment gedreht wird, gefällt mir. Vieles davon finde ich auch sehr, sehr anstrengend. Dieser Film ist es nicht. Er ist von vorne bis hinten wirklich eine richtige Komposition, die geschmeidig ist, die einen tollen Spannungsbogen hat, der nirgendwo abreißt. Mir hat der Film, kann ich so sagen, wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Ich habe ihn in Cannes gesehen, bei den Filmfestspielen, das ist also auch schon ein bisschen länger her, das war im Mai und er ist mir absolut prägnant im Gedächtnis geblieben. Ich habe mich seitdem ich ihn in Cannes gesehen habe und Regisseur Xavier Dolan mit 25 Jahren den Grand Prix de Jury, also den großen Preis der Regie, dafür bekommen hat, seitdem mich darauf gefreut, dass er endlich im Kino startet. Übermorgen am Donnerstag ist es soweit und wenn ihr mal einen besonderen Film sehen wollt, der nicht Mainstream ist, der durchaus Arthouse ist, der aber trotzdem kein gekünstelter Mist ist, sondern eine ganz, ganz tolle, ganz starke Geschichte erzählt, dann geht ihr am Donnerstag in Mummy. So, das wollte ich gerne loswerden. Das wollte ich gerne losgeworden sein. Ihr hört eine Stunde Film in D-Radio Wissen am Dienstagabend. Ich bin Tom Westerholt und hier kommen die Film-News der Woche mit Anna Wollner.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Staffel 5 beschlossen. Homeland-Fans, ihr könnt euch freuen, nachdem auch die gerade laufende vierte Staffel der US-Agentenserie Homeland sehr gut beim Publikum ankommt, hat TV-Sender Showtime jetzt die Verträge für eine fünfte Staffel unterzeichnet. Serienstar Claire Danes wird damit auch weiterhin als CIA-Agentin Carrie Matheson zu sehen sein, zusammen mit Rupert Friend und Mandy Patinkin. Zumindest, wenn sie alle die zurzeit laufende vierte Staffel überleben. 7 Folgen wurden davon bisher ausgestrahlt. Schon die dritte Staffel hatte die Fans ja bereits schmerzlich spüren lassen, dass Homeland auch vor dem gescripteten Verlust von Hauptdarstellern keinen Halt macht. Wann Staffel 5 startet, ist noch nicht bekannt. Staffel 4 ist in Deutschland derzeit nur im Originalton und über diverse Streaming- und Downloadportale zu sehen. Bitte nicht, Sony. Wir mögen uns mittlerweile an Sequels, Prequels, Franchises und Spin-Offs gewöhnt haben, also daran, dass man aus einer gewinnträchtigen Story so viele Filme wie möglich macht. Es gibt aber durchaus Grenzen. Das Webportal Latino Review berichtet jetzt, dass Sony angeblich ernsthaft über ein Spider-Man-Spin-Off mit Tante May in der Hauptrolle nachdenkt. Der Meldung nach würden die Spider-Man-Macher Avi Arad und Matthew Tolmach über eine entsprechende Story nachdenken, die Peter Parkers Tante als junge Frau zeigt. Eine Spionagegeschichte im optischen Stil der Serie Mad Men, angesiedelt im Amerika der 60er. Natürlich ohne Spinnenmann. Wir hoffen inständig, dass es sich dabei nicht wirklich um ein Spin-Off handelt, sondern bestenfalls um ein Spin-Off. Ersatzteile für Mark Wahlberg. Nein, der 43-jährige Hollywood-Star muss nicht etwa unters Messer, um eine neue Hüfte oder Ähnliches eingebaut zu kriegen. Mark Wahlberg wird rein beruflich aufgepimpt. In seiner nächsten Kinozusammenarbeit mit Regisseur Peter Berg wird Wahlberg zum 70er-Jahre-Serienhelden The Six Billion Dollar Man. Mehrfach schon in den vergangenen 10 Jahren war versucht worden, die einst erfolgreiche Serie in Filmform ins Kino zu bringen. Nie kam man aber über die Planungsphase hinaus. Dieses Mal schon, direkt nachdem Wahlberg mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung der extrem erfolgreichen Komödie Ted fertig ist, will er sich mit Berg zusammen an die Arbeit machen. Nach dem Action-Thriller Lone Survivor soll die Umsetzung des aus Hightech-Gliedmaßen aufgepimpten Ex-Astronauten der nächste gemeinsame Film werden. Ein Drehstart ist noch nicht bekannt, vermutlich wird es frühestens Mitte bis Herbst 2015 losgehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, und wo wir nämlich kurz da noch waren bei den Serien am Anfang der Film-News mit Homeland, vierte Staffel, aktuell läuft ja, wenn ihr es sehen wollt, beispielsweise bei iTunes und einigen anderen Anbietern, fünfte Staffel wird kommen. Einige von euch hatten gesagt, Mensch, irgendwie hier, weil wir neulich drüber gesprochen hatten, siebte Staffel von Sons of Anarchy, dieser Biker-Serie. Und ich gesagt habe, ja, ich gucke mit Sicherheit mal rein, fragten einige, sag doch mal Bescheid, wenn du was gesehen hast, wie es ist, lohnt sich das überhaupt noch? Ich bin echt noch unentschlossen, ich habe jetzt die ersten 3 Folgen gesehen, der siebten Staffel. Unverhohlen gesagt, sie ist wahnsinnig brutal. Also alles das, was sich jetzt in der 5. und 6. Staffel bei Sons of Anarchy schon angestaut hat an Gewaltpotenzial, entlädt sich in der 7. Staffel vollends. Es scheint spannend zu werden, aber wenn ihr reinguckt, dann müsst ihr in Kauf nehmen, dass es wirklich dicker Aufkleber ab 18, roter Aufkleber drauf, das auch vollkommen zurecht, weil es wirklich ultra brutal wird. Das wollte ich noch nachgereicht haben zu den Film-News der Woche. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen, 9:10 ist es. Herzlich willkommen, falls ihr es später zugeschaltet habt, zu dieser leicht chaotischen Sendung heute Abend, in der ich euch aus Berlin meine Filmgeschichten erzähle, während die Musik dazu aus Köln kommt, nachdem mir der Rechner hier abgestürzt ist. Auch eine Situation, die wir noch nie hatten, aber vielen Dank an den lieben Kollegen in der Technik in Köln an dieser Stelle mal ganz kurz. Es läuft tatsächlich jetzt durch unsere schöne Form der Arbeitsteilung sehr, sehr gut. Ich bin glücklich in Anbetracht der Umstände eines kaputten Rechners hier in Berlin. So, ich wollte euch noch was von meinem aufregenden Wochenende erzählen, was nicht weniger chaotisch war als die Sendung heute Abend. Ich bin nämlich tatsächlich am Samstag nach Graz geflogen, von Berlin aus. Nicht direkt, wohlgemerkt über München. Ich bin also in München von am Samstag von Berlin nach München und von München nach Graz geflogen, um dann 2 Stunden lang in Graz in einem Hotel zu sitzen, um Interviews zu machen zum neuen Tribute von Panem, Film Mockingjay Teil 1 mit den Hauptdarstellern Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Liam Hemsworth. Ich kam an, die erste Ansage war, Josh Hutcherson ist krank, wird auch heute Abend, also am Samstag, nicht zu Wetten, das gehen. Ihr müsst das Interview also alle machen mit Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth zusammen. 5 Minuten bevor es losgehen sollte, kam die Ansage, Jennifer Lawrence ist jetzt auch krank, sie wird wahrscheinlich heute Abend nicht zu Wetten, das können. Ihr habt also nur noch Liam Hemsworth. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war also mit 2 Flügen für 2 Stunden nach Graz geflogen, um danach mit einem Interview mit Liam Hemsworth 2-mal von Graz nach München und München-Berlin zurückzufliegen, mit quasi nichts im Gepäck. Daraufhin sah ich sie abends bei Wetten, dass auf dem Sofa sitzen und war halbwegs angefressen, auch wenn man mir versichert hat, dass sie nur unter schwersten Antibiotika überhaupt in die Sendung gehen konnte. Und bin dann gestern, da war Montag, nach London geflogen zur Weltpremiere von Mockingjay Teil 1, um dort dann die Interviews nachzuholen. Habe ich auch machen können, Gott sei Dank. Reden wir dann ganz explizit zum Filmstart nochmal drüber. Aber was ich interessant fand, ich stand also gestern Abend an diesem Weltpremierenteppich. Ungefähr 5000 kreischende Fans, völlig außer Rand und Band. Roter Teppich, Fackeln entlang des Teppichs. Wie gesagt, Weltpremiere vom neuen Tribute von Panem Teil, dem dritten. Die ersten beiden haben über 1 Milliarde Euro weltweit eingespielt. Wir können also wirklich von einem der erfolgreichsten Franchises der letzten Jahre reden. Und da habe ich nicht nur mit den Stars des Films reden können, sondern, was auch immer ganz interessant ist, von den Leuten, die sowas zu verantworten haben. Also tatsächlich so ein Massenphänomen wie Tribute von Panem, verantwortlich in erster Linie zum Beispiel Produzentin Nina Jacobsen. Mit der habe ich am Teppich gesprochen und erstmal ganz easy angefangen, so wie sie das eigentlich findet, hier mit 5000 kreischenden, außer sich seienden Fans, mitten in der Londoner City auf so einem gigantischen roten Teppich, fand sie natürlich super.
It's incredible. My heart is racing. The fans here are so passionate. They're so exuberant. And, you know, we count on them. And so to be here tonight, getting to show the movie for the first time, doesn't get much better than this.
Ja gut, also diese Blase habe ich ihr noch verziehen im Sinne von, oh, it's so incredible, the fans are so incredible, alles war wahnsinnig incredible, weil ich dachte, aus der Frau muss ja ein bisschen mehr rauszuholen sein. Hab dann gesagt, naja, also liebe Frau Jacobsen, der Druck muss ja aber schon ordentlich sein. Ne? Es gibt Millionen von Fans dieser Bücher, die müssen Sie mit diesem Film bedienen. Was tun Sie denn, damit die von den Filmen hinterher nicht enttäuscht sind?
Well, there's no fan that is who's bigger than I am, and so I just think, what would I want? What would I want to see? What would I want these movies to be? And, you know, there are always some hard choices along the way, but we just try to do the best that we can to honor incredible material and to, you know, do right by these books, which Suzanne Collins gave us, which have been an incredible gift.
So, ich hätte wahrscheinlich mit Nina Jacobsen an diesem roten Teppich noch 3 Stunden weiterreden können, ohne eine einzige konkrete Aussage aus dieser Frau rauszukriegen. Das war wirklich spannend. Egal in welche Richtung ich gefragt habe, ich bin aus so einem Antwort-Bauchladen bedient worden letzten Endes. Es ist alles incredible, es ist alles super. Sie ist sowieso selbst der größte Fan, sowohl der Bücher als auch ihrer Filme. Schon interessant, wenn so eine Gelddruckmaschine einmal in Gang geraten ist, wie dann tatsächlich alles darauf zugespitzt ist, bloß irgendwie auch in Interviews nichts Verfängliches zu sagen und immer nur zu sagen, es ist alles am besten, es ist alles am tollsten und außerdem ist es am besten und auch noch am tollsten. Ein bisschen differenzierter wurde es, als ich mit dem Regisseur dieses dritten Films gesprochen habe, der auch schon den zweiten inszeniert hatte. Catching Fire hieß der zweite. Wie gesagt, jetzt Mockingjay Teil 1 heißt der dritte Film, weil es die erste Hälfte vom letzten Buch ist. Das kennen wir, das ist nicht neu. Das hatten wir bei Harry Potter schon, das hatten wir bei Twilight schon. Der letzte Roman wird nochmal durch 2 Filme geteilt, weil man dann 2x Kasse machen kann. Also mit diesem Francis Lawrence, der übrigens mit Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence nicht verwandt, nicht verschwägert ist, mit dem habe ich auch noch gesprochen über dies und jenes, der mir auch ganz offen gesagt hat, ja, natürlich ist dann Druck, wenn man so einen Film inszenieren muss und wenn eine Erwartungshaltung da ist, sowohl von der Produktionsfirma als auch von den Fans. Klar ist das schon Druck und vor allen Dingen habe ich mit ihm auch sprechen können über etwas, ja, das kann man nicht anders sagen, über etwas wahnsinnig Tragisches und Schlimmes, was bei den Dreharbeiten passiert ist, falls ihr euch erinnert. Es waren genau die Dreharbeiten zu diesem Film, Mockingjay Teil 1, während denen damals Philip Seymour Hoffman, der großartige Schauspieler und Oscar-Gewinner, gestorben ist. Es war ein Weekend Break, also die Schauspieler hatten für ein Wochenende frei. Philip Seymour Hoffman ist nach Hause gefahren, den Rest kennen wir. Er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden, hatte sich, wie es heißt, versehentlich mit einer Überdosis Drogen selbst umgebracht. Also offenbar kein gezielter, kein geplanter Suizid, der da passiert ist. Aber die ganze Crew musste nach diesem Wochenende zurück ans Set und musste diesen Film weiterdrehen. Und dass das wahnsinnig hart war, das hat er mir erzählt am roten Teppich und das fand ich toll.
More than a bit. I mean, it's none of us on set have ever had something like that happen. I mean, you know, when you're working on a movie, it's a family, and when you know you lose a family member, it changes things, and it makes you think about the project differently, makes you think about life differently, makes you remember him, and he was a friend, someone we love, and an amazing talent, and it was, I mean, really, really horrible.
Wenn man dann bei so einem Riesenevent tatsächlich auch den Moment findet und mit einem Regisseur auch solche Themen ansprechen kann, dann versöhnt einen das ein bisschen. Man denkt nicht nur, ja gut, das ist tatsächlich alles nur so ein geplantes irgendwie Showing-Off-Event. Natürlich war Philip Seymour Hoffman an diesem Abend gestern bei der Weltpremiere in den Gedanken bei allen mit dabei, gar keine Frage. Nächste Woche ist wieder ein Dienstag. Nächste Woche gibt es wieder 1 Stunde Film. Das wage ich einfach mal so zu behaupten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich versuche mein Übriges dazu beizutragen, um auch wieder da zu sein mit einem Rechner, der dann wieder funktioniert, dass es wieder reibungslos läuft. Ich bedanke mich für heute, für die mir von euch entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Sage tschüss und auf Wiederhören bis nächsten Dienstag. Ich bin Tom Westerholt. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiederhören.
D-Radio Wissen. 1 Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.